Noch jemand? Ja? Nee? Gut. Dann begrüße ich euch gleich mit was Gutem. Das ist ja das Schöne, dass wir in der Kirche eigentlich hier nicht mit dem erhobenen Zeigefinger anfangen müssen, sondern ich fange mit den Worten von Paulus an aus Vers 7. An alle Geliebte Gottes. Das ist die gute Nachricht und jeder von euch darf sich hier angesprochen fühlen. Selbst wenn einer sagt, ich glaube doch gar nicht an Gott, lasst mich zufrieden damit. Ist Gott doch egal. Er liebt euch nämlich trotzdem und möchte euch nahe kommen. Und das sind doch gute Nachrichten heute. An alle Geliebte Gottes, auch vor dem Bildschirm, ihr seid geliebt. Und wer es noch nicht gemerkt hat, heute ist die Chance, es zu merken und darauf zu reagieren. Das gilt ja auch für alle. Auch wenn ihr wisst, Gott liebt mich, wird es manchmal Zeit, das nochmal zu sagen. Denn so ist es ja auch bei der Ehe, nicht nur vom Trauertal. Manche Männer denken so, ich habe es doch damals gesagt, vor 25 Jahren, das reicht doch, ich bin doch noch da. Aber manchmal ist es gut, das eben nochmal zu wiederholen und Gott zu sagen, du liebst mich und ich liebe dich auch. Und das tut manchmal gut, gerade an so einem Tag wie Heiligabend, gerade an so einem Tag wie den zweiten Weihnachtsfeiertag, der irgendwie so das Ende einleitet. Also die gute Nachricht, ihr seid, du bist geliebt von Gott. Er hat dich gemacht und hat dir noch mehr zu sagen. Und möchte dir mehr sagen. Und darum geht es auch. Ich wünsche uns allen ein offenes Herz, was ich eben schon gebetet habe, offenen Verstand und offene Ohren, damit jeder von euch merkt, was Gott euch ganz persönlich, dir ganz persönlich zu sagen hat. Amen. Ich habe mir nämlich gestern mal die Zeitung aufgeschlagen. Online natürlich, mit dem Tablet. FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, weil bei der Predigtvorbereitung hieß es, es wird eigentlich zu 90% nur über Negatives berichtet. Und so war es. Ich schlug auf, müsst ihr euch mal vorstellen, erster Weihnachtsfeiertag, Headline, großer Artikel bei der Frankfurter Allgemeine, vielleicht hat jemand reingeguckt, 113 Tage in Folge, mehr als 38 Grad. Panik. Das war Weihnachten, der Hauptartikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und ich dachte, wie peinlich ist das denn? Nicht mal wie früher, so kenne ich das noch, dass ganz fett für frohe Weihnachten drauf stand oder ähnliches, sondern erster Artikel, 113 Tage in Folge, mehr als 38 Grad. Ich ging einen weiter, dort stand dann, Russland greift Selinskis Heimatstadt an. Auch nicht besser. Danach, Ukraine meldet massive Angriffe auf den Energiesektor. Könnt ihr auch nachgucken. Aber es ist einfach traurig. Es tut mir leid. Es ist einfach traurig, wo unsere Gesellschaft hingekommen ist, dass das der Hauptartikel von einer renommierten deutschen Zeitung ist zum ersten Weihnachtsfeiertag. Und da dachte ich, ja, der, den ich da gehört hatte zu der Predigt bei der Vorbereitung, hat recht. Es ist leider nur Negatives. Und wer das mal beobachtet, so in den letzten Jahren, das zieht einen runter. Wenn man Nachrichten schaut. Und da geht ihr nicht froh und munter nach Hause, sondern ihr seid eher deprimiert, voller Sorgen und die Angst wird größer. Und die Bibel gibt uns ein anderes Motto. Die sagt, fürchte dich nicht. Aber wer die Bibel nicht hat und diese drei Worte vom Engel nicht kennt und von Gott und von Jesus, der fürchtet sich eben. Und das möchte ich euch heute nehmen, dass ihr Angst habt in dieser Welt. Die Nachrichten versuchen es. 90% der Nachrichten sind negativ. Das verkauft sich besser. Da sind wir selber dran schuld, weil irgendwie ziehen uns negative Nachrichten an. Wir wollen das. Wir sollen schockiert sein. Oh nein, hast du das schon gelesen, Hildegard, heute Morgen in der Zeitung? Ja, du auch, hast du das schon gelesen? Und dann hängt man da wie ein kleines Elend. Ich habe mir aufgehört, abends Nachrichten zu lesen und zu gucken. Ich hatte mit Schluss gemacht, weil das nimmt man mit in die Nacht. Ich zwinge mich manchmal selber dazu, nicht noch eben schnell auf dem Handy die Nachrichten zu lesen, sondern switch dann um zur Losung. Das sind immer zwei Verse für den Tag. Aus der Bibel kann ich ruhiger schlafen. Kann ich ruhiger schlafen. Und Paulus fängt in seinem Römerbrief auch mit guten Nachrichten an. Denn das ist sein Job. 60 Mal kommt im Römerbrief das Wort gute Nachricht drin vor. Denn das ist ja, wer es noch nicht weiß, Evangelium. Auf Griechisch Euangelion. Gute Nachricht. Und das ist die Bibel. Deswegen sage ich immer, die beste Tageszeitung bleibt und ist die Bibel, weil sie dich aufbauen möchte. die will dich nicht runterziehen. Es sind gute Nachrichten. Und ja, ich kenne auch Pastoren und Prediger, die wollen eher runterziehen. Mit dem erhobenen Zeigefinger. Man kann natürlich auch mit der bösen Nachricht Werbung machen. Du kommst in die Hölle, wenn du nicht an Jesus glaubst. Und dann ist Heulen und Zähne klappern. Und ich könnte euch jetzt in Grund und Boden predigen. Und ihr geht hier raus mit schlotternden Knien und denkt, das war's. Feierabend. Wird nichts mehr im schönen Leben. Aber das ist nicht die Aufgabe der Kirche, der Pastoren, das ist nicht die Aufgabe all der Menschen, die an Jesus Christus glauben. Wir haben die Hauptaufgabe und die steht im Mittelpunkt, die gute Nachricht weiterzugeben. Ihr seid Geliebte Gottes, woher weiß ich das? Weil er sonst Jesus Christus nicht auf die Erde geschickt hätte. Wenn er das nicht tun würde, hätte er diesen Schritt nicht gemacht. Hätte er nicht machen brauchen. War seine freie Entscheidung. Keiner von uns hat irgendwie sich mit Ruhm bekleckert, dass er sagt, dass Gott sagt, ich muss jetzt die Menschen belohnen, schicke meinen Sohn, sondern es war genau das Gegenteil. Keiner hat es verdient und er hat es trotzdem gemacht. Wieso? Weil er jeden Einzelnen liebt und nicht will, dass einer verloren geht. Also Paulus mit seinem Römerbrief fängt er damit an, um die gute Nachricht zu reden. Evangelium. 60 Mal, vergesst das nicht, könnt euch gut merken. 60 Mal im Römerbrief die gute Nachricht. Paulus fängt an und schreibt, er stellt sich vor, wie man das so macht im Brief. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Das klingt immer so weit weg, ne? Aber macht euch das klar. Das ist die gute Nachricht, ausgesondert zu predigen die gute Nachricht von Jesus Christus. Heiligabend ist der Beginn, dann geht's über 33 Jahre hier auf Erden bis hin zur Kreuzigung und bis zur Auferstehung und zur Himmelfahrt. Das ist das Evangelium. Und Paulus hat nicht immer daran geglaubt. Das ist vielleicht tröstlich für all die, die sagen, na, ich glaube da noch nicht so dran, ich habe da meine Zweifel. Paulus ist 20 Jahre seines Lebens in die falsche Richtung gerannt, hat einen falschen Glauben verfolgt und hat sich dann von Jesus umhauen lassen und zeigen lassen, dass das Evangelium, dass Jesus Christus der Mittelpunkt schlechthin ist. Und er fängt mit der guten Nachricht an. Ich bin Paulus, mein Job ist es, die gute Nachricht zu verbreiten. Erster Vers in seinem Brief an eine Gemeinde, die ihn noch gar nicht zu Gesicht bekommen hat. Ist vielleicht auch besser. Vielleicht stellen sich Paulus viele so als den großen Helden dar, schlank, schwarze Haare, muskulös, vielleicht bepfackt. Und ist er nicht. Gibt in einer späteren Überlieferung eine Beschreibung, wie Paulus aussah. Und das ist alles andere schön. Also war im Grunde ein kleiner Wurzelzwerg. Mehr war Paulus nicht. Von Gestalt her unansehnlich. Konnte auch nicht gut gucken, auch nicht gut schreiben. Er hatte Leute, die für ihn geschrieben haben und das, was er diktiert hat, aufgeschrieben haben. Paulus war kein Held. Paulus war auch kein super toller Mann, der immer alles richtig machte, sondern hat 20 Jahre Christen verfolgt und niedergemacht, ins Gefängnis gesteckt. Für Stephanus hat er sogar die Verantwortung vor Gott übernommen, dass er für den Tod verantwortlich ist. Da steht in Stephanus in der Apostelgeschichte, als sie ihn steinigten, legten sie die Kleider von sich bei einem Mann ab, der Saulus hieß. Und das heißt vor Gott, für den jüdischen Glauben, der, vor dem die Kleider liegen, ist vor Gott verantwortlich für diesen Mord. Und das war dieser Super-Saulus, der verfolgt hat. Und der hier ganz anders redet und auf einmal davon redet, dass er ein Diener, ein Knecht, ein Sklave von Jesus Christus ist. Er hat sich untergeordnet. Ich weiß nicht, ob ihr das schafft, euch unterzuordnen mit eurem Willen, dem Kind, das Heiligabend geboren wurde. Schafft ihr es, euch unterzuordnen für euch gestorben ist und der auferstanden ist? Wenn man sich so vorstellt, ich weiß ja nicht, wie ihr vorstellt, dann zieht man ja erstmal ab, was man alles kann und ist. Aber hier sagt Paulus, pass auf, ich bin Paulus, ich gehöre Jesus Christus. Ich ordne nämlich Jesus Christus unter. Das sind die ersten Worte. Würde sich wahrscheinlich keiner von uns so vorstellen. Paulus macht das aber, weil ihm das wichtig ist. Weil er weiß, dass er sich verrannt hat, dass er Sünder ist und sagt, ich mache eigentlich nur das, was Jesus sagt. Alles andere ist mir egal. Ich gehorche nur einem, Jesus Christus. Und dann dieses besondere Wort, und das lege ich heute euch auch ans Herz, dass er ausgesondert wurde, von Jesus zu predigen das Evangelium Gottes. Das heißt, er wurde genommen und er hat von Jesus einen Auftrag bekommen. Erstmal wurde er ausgesondert, weil er selber spüren durfte, dass er geliebt ist. Damit fängt es an. Paulus bei seiner Berufung, Apostelgeschichte 9, wird tatsächlich umgehauen, erblindet und hört eine Stimme, sieht ein gleißendes Licht und fragt, wer bist du? Und dann sagt Jesus, ich bin's, Jesus Christus, den du verfolgst. Und bevor überhaupt Paulus, Saulus damals etwas sagen konnte, sagte Jesus, doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Saulus erfährt Jesus und erkennt ihn, begegnet ihm und ohne groß drumherum zu reden, hat Jesus Aufgaben für ihn. Geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Das heißt, das erste Gefühl für dich ist, du bist geliebt und Gott möchte mit dir in Kontakt treten. Zweite Sache ist, wenn du das merkst und erkannt hast, dann hat Jesus Aufgaben für dich. Dir, auch dir wird gesagt werden, was du tun sollst. Ich kann auch einige hier aufzählen aus der Gemeinde, wo ich sagen würde, die sind ausgesondert, besondere Sachen zu machen. Ja. Da oben sitzt Hans Körperling, ausgesondert, um sich mit Finanzen zu beschäftigen. Für das Evangelium. Da ist jetzt Dietmar Wehrmann, ausgesondert auch als Predikant, eben Abendmahl zu verteilen, ausgesondert auch zu predigen. Die gute Botschaft. Ja, da sitzt Antje, ausgesondert vielen Menschen ein Lächeln zu geben im Auftrag des Evangeliums Jesu Christi. Und ich kenne hier, ich sehe ganz viele Menschen, die besondere Sachen können. Ja, da vorne sitzt Michael, ausgesondert, um die Gemeinde mit Honig zu versorgen. Aber für das Evangelium Jesu Christi, das ist eben der Unterschied. Ihr habt alle etwas, was ihr könnt und habt und machen könnt, für Jesus Christus, für die gute Botschaft, dass die untermauert wird, dass wir sitzen können. Lydia ganz in der Ecke, ausgesondert hier, um den Raum in Ordnung zu halten, den Tannenbaum zu organisieren und die Küche in Ordnung zu halten, die Toiletten schön zu halten und sauber für das Evangelium. Was nützt uns hier der schönste Raum, wenn er dreckig wäre, wenn die Klos stinken würden und wir kein Licht hätten und hier nichts laufen würde? Dann würde hier die Botschaft nicht gut sein. Man kann unter einfachen Umständen die gute Botschaft verbreiten, keine Frage. Aber was ich sagen will, ist, jeder von euch ohne Ausnahme hat Dinge, die er kann und die er für die gute Botschaft einsetzen kann. Das können ganz kleine Dinge sein. Kennt ihr die Geschichte von Paulus, wo er sagt, wir sind im Grunde genommen als Gemeinde wie so ein Mensch, wie ein Körper, wie Glieder. Und jeder von euch ist ein Glied davon. Und Gott hat Aufträge für den kleinen Zeh, Gott hat Aufträge für das Auge, Gott hat Aufträge für die Hand, für die Beine, für die Füße, für die Leber, für die Nieren, fürs Herz. Die Frage ist nur, was für ein Körperteil seid ihr? Und welchen Job hat Gott für dich, den du tun sollst? Bitte denk nicht, dass es nur der einzige Hauptjob ist, hier vorne zu stehen und zu predigen. Das ist der kleinste von allen. Aber wenn alle zusammenarbeiten, dann kommt Segen, dann kommen Wunder dabei heraus. Und dann hat Gott Raum und Platz zu wirken. In den Menschen, die noch nicht viel davon halten. Ausgesondert war Paulus und ausgesondert ist jeder von euch. Alleine wer begreift, dass Jesus Christus für ihn oder für sie gekommen ist. Er möchte uns nahe sein. Gott ist für uns gekommen, weil er uns liebt und hat Aufträge für uns, weil er den anderen auch weitergeben möchte, dass er sie auch liebt. Wir können uns nicht aus der Verantwortung ziehen. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium. Und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen und du bist auch ausgesondert, das einzubringen, was du kannst und hast für die gute Nachricht. Ihr wisst ja, welcher der schlimmste Ort ist hier auf der Erde. Ja, ist der Friedhof. Stellt euch mal vor, ihr geht mit Gott über den Friedhof und ich weiß ja, ich bin ja ziemlich häufig auf dem Friedhof und dann gucke ich mir über die Grabsteine an, wer da liegt und wie der heißt und wie alt er geworden ist und vielleicht kennt ihr das. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr geht mit Gott über den Friedhof und sagt, ach guck mal, da liegt Peter Müller. Dem hatte ich eigentlich die und die Fähigkeit gegeben. Er hat sie nie entdeckt in seinem Leben und die Aufträge, die ich für ihn hatte, konnte er nicht erledigen. Und da liegt Liesje Müller. Die habe ich richtig ausgebildet, dass sie den besten Kuchen aller Welt backen kann. Und ich dachte eigentlich, dass sie in Elia das Kuchenbuffet immer bereichert durch ihren Kuchen. Aber sie hat sich immer geweigert und hat nur für die Familie gebacken und nie für die Gemeinde. Schade. Und so könnte Gott über den Friedhof gehen und auf jeden Grabstein sagen, dem habe ich die und die Aufgabe gegeben. Und der, aber leider, hat sie es in dem Leben nicht erkannt und auch nicht eingesetzt für mich und meine Gemeinde. Lasst es nicht so weit kommen. Ja? Weil jeder von euch kann was. Und wer in der Bibel schaut, der weiß, dass ich die Wahrheit sage. Jeder von euch hat mindestens eine Gabe gekriegt, die besonders ist. Gibt es Beispiel mit den Talenten, deswegen weiß ich das. Der eine kriegt viel, der andere kriegt mittelviel und der andere kriegt wenig, aber selbst der, der wenig kriegt, der kriegt was. Und wenn Gott jedem von euch was gibt, was er gut kann, das heißt auch, dass du geliebt bist. Denn wenn Gott dir was gibt, dann bist du besonders. Dann bist du besonders, dann bist du geliebt. Aber eben auch mit dem Hintergrund, dass Gott einen Job hat für dich oder mehrere Aufgaben, die du erledigen kannst. Jesus Christus ist immer der Grund von allem. Weil ohne Jesus Christus läuft nichts. Auch im Glauben nicht. Was nützt dir eben das beste Talent? Ihr seht es bei Schauspielern, bei Musik, bei Musikern. Die singen, haben Talent, aber nutzen es, um die eigenen Taschen voll zu machen. Das ist in Ordnung, aber Gott sagt eben auch, dass man das Talent einsetzt für ihn und nicht um sich selber persönlich zu bereichern, sondern dass er auch die Ehre kriegt, dass er dahinter steckt. Deswegen liebe ich immer Menschen, die in der Öffentlichkeit sitzen oder berühmt sind, Schauspieler, Musiker, die das dann immer nutzen, um zu sagen, ich glaube an Jesus Christus. Das war ja bei der Olympiade jetzt letztens ganz oft der Fall, dass einfach Menschen aufgestanden sind und völlig begeistert gesagt haben, ich glaube an Jesus Christus. Ich stehe in der Öffentlichkeit, mein Konto ist voll Geld und ich habe es zu verdanken dem, der alles gemacht hat, Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und das ist dann gut. Man kann sich ja ruhig gut gehen lassen in dieser Welt, aber dann auch Gott immer die Ehre geben. Gott schenkt uns Jesus Christus, weil er uns liebt und Jobs für uns hat. Paulus ist ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes und du bist auch ausgesondert. Und dann kommt eben dieses kleine Glaubensbekenntnis von Paulus. Vers 2 bis 4. Er schreibt, dass er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift von seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids, nach dem Fleisch, der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der da heiligt durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unserem Herrn. Mit anderen Worten, nicht groß rumgeschwallert, ohne Jesus läuft nichts. Ein Christfest ohne Christ hat seinen Sinn und seine Bedeutung verloren. Ihr kennt das ja im Amerikanischen, da wird oft inzwischen ein X-Mess rausgemacht. Völlig bedeutungslos. Hört auf, das zu feiern. Da gibt es keinen Grund zu feiern. Wer Jesus verbannt aus seinem Weihnachtsfest, hat keinen Grund mehr, Weihnachten zu feiern. Das ist so, wie wenn man ein Geschenk bekommt, wo nichts drin ist. Von außen sieht es schön aus, verpackt, innen leer. Das ist Weihnachten ohne Jesus Christus. Schön verpackt, aber inhaltslos. Und deswegen sagt Paulus gleich in den ersten Versen, worum es eigentlich geht. Jesus Christus. Und wenn du heute sagst, ja, ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin und ich habe ihm das auch gesagt und ich habe Jesus Christus angenommen als den Herrn meines Lebens, habe ihn in sein Herz, in mein Herz gelassen, dann müsst ihr euch das so vorstellen, wie als ob euer Leben wie ein Auto ist. Und ihr holt Jesus mit dazu. Auf eure Fahrt durchs Leben. In euer Auto. Wer nicht an Jesus glaubt, der lässt Jesus schön außerhalb des Autos. Er war in Äthiopien und an jeder Ampel kommen gleich 10, 20 Bettler auf einen zugestürmt. Was macht man? Schnell Fenster hochkurbeln. Kennt ihr vielleicht aus Deutschland, wenn da irgendwie was ist, dann bloß nicht das Fenster auflassen. Wir hatten einen Mann, der hatte 6 Finger, der kam immer zuerst seine Hand so reingesteckt, weil er zu langsam war, das Fenster hochzukurbeln. Und so ist es bei Jesus auch. Der versucht tatsächlich bei jedem reinzukommen, anzuklopfen, Hallo zu sagen. Ich habe gesagt, bei der Heiligabendpredigt 2,6 Milliarden Christen gibt es. Und spannend ist, das Christentum wächst in der Welt. Vielleicht habt ihr nicht den Eindruck. Nur in Europa nicht. Und wem geht es im Augenblick am schlechtesten in der Welt? Europa. Geht bergab. Könnte es da einen Zusammenhang geben? Viele Menschen freuen sich ja, dass in der Kirche weniger los ist und es geht bergab und so weiter. Merken aber nicht, dass das Auswirkungen hat auf Gesellschaft und auch Wirtschaft. 2,6 Milliarden Menschen nennen sich Christen. Und bei dem Rest klopft Jesus ständig an und will reingelassen werden. Und Christsein heißt, ich nehme Jesus mit in mein Auto des Lebens und dann bleibt die Frage, wo packe ich ihn hin? Ich sage euch mal, wo ganz viele Christen Jesus hinpacken. In den Kofferraum. Ja, und dann fahren sie hier vor, Elia, 10 Uhr, Jesus, kannst rauskommen. Dann geht ihr mit Jesus in den Gottesdienst und ratet mal, was nach dem Gottesdienst passiert. Jesus, ab in den Kofferraum, zumachen. Das ist tatsächlich auch manchmal der Anfang. Ist auch gar nicht mit erhobenem Zeigefinger gemeint, sondern ich hoffe, dass wir merken, dass es sich lohnt, eigentlich Jesus nicht immer wieder wegzusperren, sondern ihn ruhig erstmal auf die Rückbank vielleicht des Lebens packen, dann auf den Beifahrersitz. Und wer Jesus dann kennenlernt, der lässt ihn sogar dann fahren. Ja, und überlässt ihm das Steuer, das Lenkrad. Aber das ist ein Schritt, der wirklich Vertrauen braucht. Und von mir aus könnt ihr anfangen, Jesus in euer Leben zu lassen. Sperrt euch Jesus erstmal in den Kofferraum, um dann zu merken, dass es sich lohnt, ihn immer wieder rauszuholen. Und dann irgendwann zu sagen, Jesus, pass auf, wäre doch schöner für uns, wenn du neben mir sitzt. Und dann kann man reden, weil Jesus will uns ja den Weg zeigen. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo er sagt, Jesus, ich überlasse dir mein Leben, ich habe so viel von dir mitbekommen, so viel mit dir erlebt, übernimm du das Steuer, du kennst den Weg am besten, ich vertraue dir. Und für Männer ist es schwer, das Steuer abzugeben und zu sagen, fahr du. Ich höre auf, rumzumeckern, mich einzumischen. Aber es ist am Ende das Ziel, dass Jesus die Kontrolle übernimmt auf unserem Leben. Warum ich das sage, ist, weil Paulus eben auch langsam zum Ende seines Lebens kommt. Und bei Paulus war Jesus eben schon lange der Fahrer seines Lebens. In Vers 5 heißt es, durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, den Gehorsam des Glaubens, um seines Namens willen aufzurichten unter allen Heiden. Der kommt ganz schnell vom Ich zum Wir. Und deswegen mache ich das ja auch, dass ich euch motiviere zu gucken, wo kann ich denn was übernehmen. Durch Jesus haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, also Erlösung, Geliebtsein, Vergebung. Und Apostelamt, da ist es schon wieder. Das eine, was Gott mir schenkt und das andere, was Gott von mir erwartet. Geliebt sein, Gnade erfahren und Apostelamt. und mich dafür einzusetzen, dass das Evangelium bekannt gemacht wird unter allen Heiden. Und das waren früher wir alle. Und heute gibt es immer noch Menschen, die nicht an Jesus glauben. Und es ist unser Auftrag, gemeinsam dafür zu sorgen, dass es bekannt gemacht wird. Glaube finden, Jesus reinlassen, Aufträge bekommen. Also nochmal die Frage, Gott hat dich auch ausgesondert. Wofür? Wofür? Und denkt nicht zu groß, denkt auch klein. Was könnt ihr gut? Menschen haben Zeit, Menschen können beten für andere Menschen. Ihr könnt fragen in der Gemeinde, wo kann ich mich einbringen? Es gibt natürlich einen generellen Arbeitsauftrag, ne? Den Nächsten lieben wie sich selbst. Das wird der generelle Auftrag. Also Aufträge gibt es genug. Das Einfachste ist immer, Gott selber anzusprechen oder Jesus anzusprechen. Was hast du, was ich für dich tun soll? Sag es mir. Und wer das tut, der wird es erfahren. Problem ist, dass viele Menschen entweder trauen sich nicht, weil sie Angst haben, dass Jesus wirklich einen Job gibt. Und das wollte ich doch gar nicht. Oder man betet, weil man eh denkt, da kommt nichts. Kriegt keine Antwort. Aber meiner Erfahrung nach gibt es Antwort. Und irgendein Gedanke wird groß auf deinem Herzen. Es kann auch einfach sein, dass du jemand das Gefühl hast, ich muss jetzt jemand anrufen. Also denk nicht zu groß, denk nicht wie Paulus, sondern seid einfach bereit, das anzunehmen, was euch auf dem Herzen liegt. Es kann sein, dass euch eure Eltern einfallen. Oh, ich muss mal wieder meine Mutter anrufen, ich muss mal den Rasen für meinen Vater wieder mähen. Es kann sein, dass es ganz kleine, banale Aufträge sind, die euch in so einem Moment einfallen. Und dann sind das Aufträge, für die Gott dich und euch berufen hat. Ihr könnt auf dem Herzen haben, ich muss der Lia-Gemeinde 10.000 Euro spenden. Ist gut, ist gut. Tut es. Aber versteht ihr, seid nicht, begrenzt nicht Gottes Aufträge durch euer Denken. Kann auch einfach sein, dass ihr das Gefühl habt, oh, jetzt muss ich einen Kuchen backen. Für den Weihnachtsbazar. Ganz einfach. Oder ich biete mich an, ich bin handwerklich geschickt. Wenn ihr was habt, sagt Bescheid, ich helfe euch. Ganz viele, 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 viele Aufgaben hat Gott. Und er plant die ein. Ihr könnt alle Teil sein von Gottes großem Plan. Auch wenn ihr nur ganz wenig dazu beitragt, gefühlt, Gott braucht euch. Deswegen seid ihr ja geliebt, damit ihr anderen das auch weitergeben könnt. Denkt bitte immer daran, egal was es ist, Gott möchte euch Jobs geben. Apostelamt klingt halt weit weg. Aber eigentlich geht es darum, dass er Aufträge für euch hat und ihr sollt offen sein für alles, was er euch gibt. Neulich sagte jemand aus dem KV, ich habe irgendwie aufs Herz gelegt gekriegt, dass ich hier Lektor werde. Das heißt, ihr predigen kann oder dann irgendwie lesen kann, Gottesdienst leiten kann, moderieren kann. Das habe ich auf dem Herzen. Zack. Nicht drüber nachdenken, tun. Neulich kam jemand auf mich zu, oh, ich hätte Lust, mich zu engagieren. Ich bin nicht so gut, aber ich kann mithelfen, hier beim Abendmahlstisch alles zu desinfizieren und das Abendmahl bereitzustellen. Zack, du hast den Job. Doof ist immer, wenn der Pastor in der KV hinterher rennt, willst du nicht mal, hast du nicht mal Zeit, kannst du nicht mal. Wäre schön, wenn ihr gleich sagt, hey, hier bin ich, teilt mich ein. Aber so geht das. Und soll ich euch was sagen? Wenn ihr das tut, wofür Gott euch bestimmt hat, was ihr könnt, dann kriegt ihr Freude und Jubel zurück. Das weiß jeder, wer was gut kann und macht das, der kommt zufrieden nach Hause, denkt, das hat Spaß gemacht, das hat Freude gemacht. Also das ist keine Quälerei, das macht Freude, wenn ihr das findet, was ihr könnt. Wenn einer Musik machen kann, macht das Spaß. Wenn einer singen kann, macht das Spaß. Also es gibt so viele Jobs, die zu erledigen sind. Aber es muss halt immer im Namen von Jesus Christus sein. Ich halte nichts davon, Nächstenliebe zu üben ohne Jesus Christus. Das ist das Problem der Diakonie. Die machen gute Arbeit, die machen sehr gute Arbeit, haben aber vergessen, worum es eigentlich geht. Es geht ja darum, dass Menschen die gute Nachricht erfahren durch meine guten Taten. Menschen retten, die untergehen im Mittelmeer, ist gut. Kann natürlich viel darüber nachdenken, politisch und so, klar, aber wer untergeht, muss gerettet werden. Aber dann bitte im Namen Jesu. Das ist mal ein Beispiel, das Schiff hat eben einen ganz komischen Namen, was von der Kirche unterstützt wird, da gehört Jesus Christus drauf. Oder die gute Nachricht, dass er die Motivation ist, warum wir aktiv werden, warum wir etwas tun. Und dann geht Gott hoffentlich an meinem Grabstein vorbei und sagt, oh, das ist ja nicht der Mark. Hat nicht alles gefunden, was ich ihm gegeben habe, aber zumindest einiges. Und das hat er für mich umgesetzt. Und das hoffe ich auch bei euch. Dass wenn ihr dann vor Gott steht, eines Tages sagt, gut, Dietmar, du hast es erkannt, was du kannst und hast es gemacht. Dafür danke ich dir. Aber ich hatte noch einen ganz großen Pott mit Sachen bei uns allen. Also wir finden nie alles. Wir finden nie alles. Aber guckt mal, was euch auf dem Herzen liegt. Das ist wie Paulus machen. Uns geliebt fühlen von Gott und aus dieser Liebe heraus, nicht aus Angst heraus, aus Liebe heraus, dass er uns zuerst geliebt hat, zeigen möchten, dass Gott auch dich liebt, den anderen. Das ist unser Job. Also Ende der Anfang an alle Geliebte Gottes und berufenen Heiligen in Rom, in Langhagen, in Hannover oder da, wo ihr wohnt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Geliebt und berufen, vergesst das nicht heute. Genießt den letzten Tag, genießt Weihnachten, aber nicht ohne die Frage, wozu mich Gott ausgesondert und berufen hat. Amen.